Werte Damen und Herren, am 24. Oktober 1972 konnte man in Zürich entweder im Bernhard Theater Der keusche Lebemann mit Inos Torelli und Jörg Schneider, im Schauspielhaus Ein Sommernachtstraum und im Opernhaus Das Land des Lächelns sehen, und im Theater am Hechtplatz hieß es in der Neuen Zürcher Zeitung heute Samstag, 24. Oktober 20.30 Uhr, zum letzten Mal Manny Matter, der Doyen der Berner Troubadour mit seinem Soloprogramm. Das sind jetzt genau 45 Jahre seither, dass Manny Matter das letzte Mal in Zürich gesungen hat. Das letzte Mal heißt natürlich da in der Zeitung das letzte Mal eine Reihe von Auftritten. Aber es war tatsächlich das letzte Mal und er ist ja dann genau einen Monat später gestorben. Es ist schön, dass wir jetzt 45 Jahre danach noch einmal auf Manny Matter zurückkommen können an diesem Abend. Und es freut mich sehr, dass Joy Matter sich bereit erklärt hat, einen Abend lang ein bisschen aus ihren Erinnerungen zu erzählen an ihren Ehemann Manny Matter. Es ist nicht selbstverständlich. Ich empfinde es als ein großes Entgegenkommen, dass du heute da bist. Wir haben uns kennengelernt, als Joy Matter Schuldirektorin der Stadt Bern war, im Gemeinderat von Bern, und ich war Redaktor beim Bund. Das ist also mein Bezug zu Bern ein bisschen. Und jetzt können wir eigentlich darauf zurückkommen. Und möchte noch sagen, bevor wir zu sprechen beginnen, dass heute auch noch der Jakob Stickelberger hier ist, der einer der beiden letzten noch lebenden Berner Troubadour. Jetzt wolltest du etwas sagen zu dem Film, den wir gesehen haben. Zu den Filmen, ja.
Sprechen wir Hochdeutsch?
Ja, ja, wir sprechen. Bist du nicht Hochdeutsch?
Nein. Ja, also wenn es sein muss.
Ja.
Es ist eigentlich komisch, über Manny auf Hochdeutsch zu sprechen.
Ja, ja, wenn du willst, dann sprechen wir Dialekt.
Ja, es kommt darauf an, wie das ist für die Zuhörer.
Wer möchte, dass wir Dialekt sprechen?
Nein, wer möchte, dass wir Hochdeutsch sprechen?
Wer möchte das? Ja, wer möchte das?
Niemand.
Also wenn wir Dialekt reden, dann
ja.
Ist gut, okay. Ja, gut, okay. Also, du hast etwas, was du zum Film kannst.
Ich habe mir nicht einen Moment vorgestellt, wir würden Hochdeutsch reden. Ich bin ganz schockiert.
Ja.
Nein, gut. Ja, gut, also.
Okay. Also, wir reden.
Gut, ich habe einen guten Abend miteinander. Ich würde gerne zuerst etwas sagen zu den Filmen, die ihr gesehen habt, weil zuerst kommt der Tell und das Zündhölzli. Und das ist mir immer sehr peinlich. Es gibt ja wenige Aufnahmen von Manny, vom Fernsehen. Sehr wenige. Und deshalb werden die immer gesehen. Immer die Szenen, die ihr jetzt auch gesehen habt. Und Tell und Zündhölzli ist mir ganz peinlich, weil da sieht man Manny singen. Und dann geht die Kamera runter auf das Publikum. Und dann sitzen dort zwei Männer, die einen Stein machen. Einfach einen Stein. Und zwar verstehen die gar nichts. Es ist nämlich so, dass das im Kursaal ist aufgenommen wurde. Das ist in Bern, das Kursaal, an der Kornhausbrücke. Und dort hat das Fernsehen so eine Samstagabend-Kiste aufgenommen, die geheissen hat Bern sehen. Und im Jahr 1971 war das. Und eine grosse Sache im Kursaal, Fernsehen, Tourismus. Man hat hier ausländische Gäste eingeladen, unter anderem die zwei Schweden. Ja, von der schwedischen Botschaft. Und nachher hat das Fernsehen nichts Besseres gewusst, als die vor einem Mann her zu sitzen. Und nachher immer so aufgenommen, Manny singt und dann wieder runter und dann die zwei Männer mit dem Stein. Und das es eigentlich lustig ist, hat man nur mitbekommen, weil ringsum Leute lachen.
Ja.
Aber von diesen Gesichtern nicht. Also ist mir immer sehr peinlich. Nachher, die nächste Peinlichkeit ist der Eskimo. Das ist im österreichischen Fernsehen aufgenommen. Und das ist, wo der Mann so auf einem Plastikbaby oben sitzt, oder? Irgendeine Science-Fiction-Figur oder Eishockey-Spieler, man weiß nicht recht, was es soll sein. Aber auf alle Fälle sitzt der Mann dort auf diesen Beinen. Und man sieht es ihm an, dass es ihm nicht wohl ist. Es ist also ganz gut. Und das Letzte, was ich wollte sagen, Arabisch. Das ist die farbige Aufnahme, das denke ich mir noch interessant vielleicht für euch. Das ist eine Aufnahme, die ist gemacht worden nach einer Sitzung von der Gruppe Olten. Und die Gruppe Olten, das sind die dissidenten Schriftsteller und Schriftstellerinnen, also etwa eine, dann die 1971 austreten sie aus dem Schweizerischen Schriftstellerverband. Der Präsident von diesem Verband hat nämlich das amtliche Zivilverteidigungsbuch, wir reden von der Zeit des Kalten Krieges, vom Gleichgewicht des Schrecken, dann hat es ein amtliches Zivilverteidigungsbuch gegeben, das in alle Haushaltungen ist verteilt wurde, über das Verhalten in einem Krisenfall, aber auch geistige Landesverteidigung ist dort zur Sprache gekommen. Und der Präsident des Schweizerischen Schriftstellerverbandes, Maurice Zermatten, hat das auf Französisch übersetzt, aber verschärft. Er hat sozusagen seine Übersetzersituation ausgenutzt, um das noch zu verschärfen, der Inhalt. Und das ist nachher rausgekommen, das hat ein französischer Schriftsteller, also ein weltscher Schriftsteller, hat das herausgefunden, hat das publik gemacht. Und nachher sind 22 Schriftsteller austreten, also durch Matt Frisch, alles, was dann, also die wichtigen Schriftsteller, sind austreten und haben die Gruppe Olten gegründet. Und der Mann ist eingeladen worden, er war ja, eben, wie ihr wisst, Jurist gewesen. Und er wurde eingeladen, worden, dort auch mitzumachen und er hat Statuten gemacht für Gruppe Olten. Der Entwurf und die Statuten, die nachher übernommen wurden. Und der Herr Dickelmann, der ist ja auch einer, der Walter Matthias Dickelmann war auch einer gewesen, und wahrscheinlich erzählt sich der Clara Obermüller noch von der Gruppe Olten. Das ist sehr spannend. Aber das ist also eine Aufnahme nach einer Sitzung von der Gruppe Olten.
Danke vielmals. Ja, jetzt werden wir vielleicht gleich noch auf die Lieder eingehen, mal zuerst. Also, Berner Dialekt. Warum Berner Dialekt? Warum hat er nicht Hochdeutsch gesungen? Ist jetzt blöd.
Aus dem gleichen Grund, wie ich jetzt lieber Berndeutsch rede.
Ja.
Weil das ist, ja, das seine Sprache war, die Sprache, die er geredet hat. Und er hat ja auch gefunden, dass die Sprache viel unverbrauchter ist, lyrisch.
Ja.
Dass man mehr damit machen kann, andere Wortspiele, andere Reime. Ja.
Und es war ja ein anderer Berner Dialekt als zum Beispiel der von Simon Gfeller oder von Rudolf von Tawil. Es war ein volkstümlicher Dialekt, oder? Und wie man auf der Straße redet, sozusagen.
Ja, aber das ist nicht volkstümlich, denkt mir.
Ja, ja.
Das ist nicht unbedingt volkstümlich. Volkstümlich ist Blumen mit Trögli.
Ja, ja.
Und,
also Alltagssprache, sagen wir.
Ja, 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 Alltagssprache. Ja, ja. Und Rudolf, kein Wort gegen Rudolf von Tawil.
Ja.
Weil der hat die Patrizier und Patrizierinnen aufs Mal geschaut. Oder?
Das
und
der
hat
das
geschrieben. Ja, ja. Und das ist sehr schön zum Lesen. Ja, ja. Das sind wunderbare Romane.
Der Gefäller hat den Bauern aufs Maul geguckt.
Ja.
Ja, ja. Ja, siehst du, jetzt haben wir es. Also es ist eigentlich Stadtbernisch, eigentlich,
ja.
Oder? Kann man sagen. Ja.
Ja.
Ja. Und die vielen Fremdwörter haben eigentlich den Sinn, immer wieder den Dialekt aufzusprechen, oder? Dass es also eine Verfremdung drin hat. Oder? Also wenn es irgendwie ein Sandwich oder Parkingmeter und so im Dialekt drin kommen, dann gibt es eine Modernität im Dialekt.
Ja, aber es ist einfach die Alltagssprache, das sind alles Wörter, die wir brauchen. Banosehafte Kühe, das ist höchstens die Kombination mit den Kühen, komisch, oder?
Ja.
Aber sonst banosehaft brauchen wir ja.
Musik. Also, ein Vorbild war der Georges Brassens, so ein bisschen im Entferntesten, kann man das, ist das richtig? Jazz, Bach, wo kommt Musik her, würdest du sagen?
Also, es kommt darauf an, von was wir reden. Von Chanson, das ist Chanson. Sicher Brassens, aber auch noch andere, ja. Léo Ferré, Gilbert Beco, Charles René, also das sind viele welche Sänger, die zur Gitarre gesungen haben.
Hat er auch von anderen Liedern gesungen? Manchmal hat er auch Brassens-Lieder gesungen? Oder so?
Nein, also für uns schon, für sich.
Ja.
Unzählige Mal.
Ja,
aber nicht in Chanson verarbeitet.
Ja.
Direkt, außer ein paar Melodien.
Ja. Wie hat er denn geschafft, ist so eine Chanson entstanden? Ist es erst der Text gewesen? Und dann hat er dazu Musik gemacht, oder wie ist das, ist es nicht immer gleich gewesen? Wie, hast du eine Ahnung, eine Erinnerung, wie das entstanden ist?
Ja, ich habe viele Erinnerungen und das war immer anders gewesen. Also, manchmal war es eine abstrakte Idee gewesen, manchmal war es ein unmittelbar direkter Zusammenhang bestanden. Zum Beispiel zur Farbfoto, das ist ja bekannt, also die das wissen. Das war ein Inserat, das ich in Cambridge im englischen Heftchen gefunden habe, für Drambuie, einen schottischen Likör. Auf diesem Inserat hat man eben eine Kutsche gesehen und ein paar mehr.
Ja,
und das habe ich nachher so einen Mann auf das Pult gelegt. So etwas so ironisch natürlich. Und dort hat er direkt zu diesem Inserat ein Bild gemacht. Aber Hans Jakobli und Babetli ist entstanden, weil der Mann die Biografie vom Ringelnatz gelesen hat.
Ja,
und der beschreibt dort, wie er mit seiner Schwester das Spiel macht. Also das hat vielfältig. Manchmal war es so eine formale Idee gewesen, dass der Mann hat, weil, alles reimen auf O machen und dann der Eskimo oder hat er einen Dialog machen wie im Alpenflug. Es sind also formale oder abstrakte Ideen.
Hat es zuerst einen Text gegeben und dann hat er dazu Musik gemacht?
Ja, es ist, also ich wusste, ich möchte mich nicht besinnen, dass es je zuerst das Senioren-Ding,
Du musst es lesen, sonst hört man dich nicht mehr, weißt du?
Ich kann mich nicht erinnern, dass es je das erste Melodie war. Aber auch Melodien haben wahnsinnig viel zu tun gegeben. Genau wie der Text, bis eine Melodie gestimmt hat, ist sehr lang gegangen.
Ja. Es ist ja noch so, wenn man so die Sachen hört, hat es viele Qualitäten auch. Also zum Beispiel die Texte haben ja schon für sich auch eine Sprachmusik. Also zum Beispiel das vom Boxmatch, wo heisst zwei Boxer im Ring, gehen an auf den Ring und wieder macht es Bang. Man fragt sich, ob es längt, dann plötzlich nach Bong. Und das ist der Gong, jetzt einen Touch, Bumm, er fliegt um. Also es tönt schon von der Sprache, schon mal ohne Lied, oder? Und dann das Sprachspiel, das ist ja auch meisterhaft in dem, also zum Beispiel das mit dem Dialog im Strandbad. Was gesehen ist, sagt Vreni zum Stini, du trägst ja meine Bikini. Das sind nicht deine Bikini, sagt Stini, sie meine. Ja, Stini, die meine Bikini sind deine. Das gesehen ist, sagt Vreni, das trägt keine so wenig wie du. Also das Spiel mit dem Wort und mit hin und her. Oder dann auch die Reim. Wir haben vorher auch müssen lachen, jetzt bei dem Sidi Abdel Assar von El Hama, wo sich ja Hama auf Pyjama und Mustafa auf Schlafa und Sahara auf Spara reimt. Und da gibt es auch Binnenreim, das ist auch noch lustig, immer wieder oder Zeidi, was heißt Zeidi, entscheidi, beidi, weidi, beidi, kannst du nicht haben, also im Satz in der Reim. Also es ist kunstvoll gemacht, es ist nicht einfach so angeschrieben, sondern er hat viel dazu überlegt, dass auch schon die Sprache zum Klingen kommt. Oder? Das ist, ja. Am liebsten hat er von allen Figuren den Clown gehabt, gell? Und da hat er gesagt, die Kunst des Clowns ist für mich eine der elementarsten, die es gibt. Entschuldigung, das ist Hochdeutsch, ist halt Hochdeutsch, gell? Ja, also Clown ist so eine ideale Figur für ihn.
Ja, ja, ich habe noch schnell etwas vorher, also du gehst jetzt wahnsinnig schnell durch unsere Sachen durch.
Aber das sind eben die Tito, weißt du?
Ja, ja.
Das du weißt
ja,
nicht.
Ja,
ist
schon gut.
Ja.
Schon gut. Ja, ja. Ich wollte noch schnell etwas sagen zu der Chanson. Was mir besonders gefällt, ja, was die einschiebt so.
Ja.
Wie zum Beispiel im Tell, das heisst, jeder stillt seine geheime Wut. Mhm. Dass es nicht nur stillt seine Wut ist, sondern die geheime Wut. Das ist wunderbar. Ja, ja, geheime Wut, das ist so toll. Und nachher auch die Einschiebsel im Farbfoto, wo er sagt, ja, also die, die mit dem Mann befreundet sind, also geht ans Meer. Weil wenn man weiss, wie mies das Leben ist, und dann schiebt er ein, das müsste zugeben. Dann unser Leben auf Erde, das müsste doch zugeben, ist mies. Und in Verstärkung, so die kleinen Sachen.
Er bringt sich ja selber in mit dem.
Also zum Klon hat er in der Tat sehr gerne gehabt. Und ich werde zwei Beispiele erzählen dazu, nämlich die eine von Dimitri, die wir gesehen haben in Verso. Und der hat auch völlig reduktionistisch das Elementare vom Clown gezeigt in dem Moment, und wahrscheinlich habt ihr das alle auch gesehen, wo er die Gitarre verkehrt um in den Arm nimmt und nachher immer verzweifelte Zeiten sucht. Und sie einfach nicht findet. Und das ist ja der Albtraum von jedem Künstler. Dass irgendwie das er abverhält, weil er den Text nicht mehr kann oder eben die Zeiten nicht findet. Und das andere ist, und das hat der Mann erzählt, das habe ich nicht gesehen, aber er hat es mir auch ein paar Mal erzählt, ich weiß es noch genau, ist der Grock, der sehr berühmte Clown Grock, ist in der Manege gestanden. Und der Lichtkegel ist so auf ihn runter, so ein runder Kreis, wo er ist drin gestanden. Und dann läuft er davon und holt den Besen. Und dann kommt er zurück und fährt an, den Lichtkegel zusammenwischen. Und es geht ganz langsam. Und er wischt und wischt und wischt. Und zuletzt ist nur noch ein kleiner Strahl. Und dann wischt er noch den und dann geht das Licht aus. Das ist phänomenal gut. Und solche Sachen, das hat dem Mann gefallen.
Ja, es sind ja aber auch seine Chancen, sind ja immer wieder zum Lachen. Es ist immer wieder lustig. Also zum Beispiel der Parkingmeter, wo da jemand keinen 20er hat. Wäre schön, wenn heute ein 20er lange zum Parkieren. Wo ja dann am Schluss wieder abfährt, weil er kein 20er hat zum Mirror, aber auch nicht kann auf Post wechseln, weil er ja dann ein Auto brauchte zum Wegfahren. Also, und das ist wirklich lustig. Oder das Lotti Schillet ist auch so lustig. Die Frau, die Mann quasi vergleicht mit dem Al Capone. Dass die Frau, Männer müssen Angst haben vor dieser gefährlichen Lotti mit ihrem Schielen. Also viele Sachen sind einfach zum Lachen. Und Manni Matter hat einmal im Sudelheft geschrieben, gibt es unengagiertes Lachen, ist beim Lachen nicht immer die Kritik, das Urteilsvermögen mit beteiligt. Das finde ich ganz eine schöne Erkenntnis zum Lachen. Also das Lachen nicht einfach nur wegen einer Blödelei, sondern das Lachen soll auch etwas auslösen, etwas einem weiterbringen oder eine Erkenntnis bringen. Oder so.
Etwas verstehen.
Ja.
Ist Lachen ja auch das Befreiende, weil man etwas verstanden hat.
Ja. Er hat auch das gesagt, was ja bei vielen Glöhen, ja, man weiß, dass sie eigentlich traurige Menschen sind. Also er hat im Sudelheft hat er auch mal geschrieben, vielleicht braucht es eine besondere Anfälligkeit für das Leiden, um den Ausweg des Lachens zu finden. Könnte man sagen, der Mani Matter ist vielleicht auch aus einer gewissen Traurigkeit so lustig gewesen, oder nicht? Ist das, geht das weit?
Kann man nicht. Was heisst das?
Ja, also man sagt,
alle Leute sind mal traurig, deprimiert, mal wieder fröhlich. Also das ist ja Stimmung und das ist etwas, was ich am Anfang eigentlich wollte sagen. Aber nachher denkt er ja, du hast es ja schon erwähnt. Und zwar muss man sich immer vorstellen, der Mann ist mit 36 gestorben. Das war ein ganz junger Mann.
Ja, ja.
Und es sind 45 Jahre seitdem. Es war schon eine ganz andere Zeit. Und wir sind, es sind wie zwei Gräben, oder? Wir sind jetzt, eben so viel Zeit ist vergangen und er war ein ganz junger Mann. Und wenn er so etwas schreibt, das hat er vielleicht 20 Jahre später hat er das nachher anders geschrieben oder so. Ich weiß nicht, das hat er geschrieben.
Aber andererseits haben wir jetzt einfach nur das, was er geschrieben hat. Und was er geschrieben hätte, das haben wir nicht, oder?
Es ist noch wichtig in der Diskussion, dass wir immer jemanden beurteilen oder von jemandem etwas sagen, der ganz jung war.
Ja, mir ist das schon bewusst.
In den Gesprächen ist es darum oft so, dass man das Gefühl hat, der Mann ist gleich alt wie wir.
Ehrlich,
ich kann das sagen.
Ja.
Und dann wird alles so beurteilt, wie jemand es jetzt eben in unserem Alter würde sagen. Das ist einfach nicht der Fall.
Ja.
Die Lieder sind einfach zeitlos. Außer dass der Parkmeter nicht mehr 20 Rappen kostet.
Ja.
Aber die Lieder sind zeitlos. Aber so lebt und diese Sachen. Da hat es Stellen, die sind von einer grossen Einsicht für so einen jungen Mensch.
Aber es ist doch, er hat ja manchmal, jetzt, wenn man die Sachen liest, jetzt gerade wo jetzt in dem neuen Büchlein rausgekommen sind, oder auch in Sudelheft, ist manchmal eben doch, so ist er fast schon ein Philosoph gewesen.
Ja,
und hat da so sehr kluge Sachen formuliert. Also gerade zum Beispiel im Sudelheft zu dem Thema hat er mal geschrieben, Schreiben ist etwas wie Beten. Es wäre das geistige Exerzitium, durch das wir uns über uns selbst klar werden und uns weiterbringen. Man sollte es vielleicht nicht direkt auf die Lieder anwenden, aber das doch, dass er sehr ernst war beim Schreiben und etwas hat bewegen, dass er sich hat etwas klar werden beim Schreiben. Also dass schon fast ein philosophischer Background hinter dem Ganzen steht. So junger auch war, oder?
Ja, auf alle Fälle. Ja, das tue ich nicht. Das tue ich gar nicht. Nicht sagen, auf alle Fälle. Es war schon extrem belesen.
Ja, vieles ist auch, liegt auch ein bisschen in der Zeit, also zum Beispiel der schwarze Humor, der erinnert einem so ein bisschen an das absurde Theater von damals, gell, wo damals grosse Mode war in dieser Zeit. Also so, gerade beim Coiffeur, wenn wir gehört haben, das metaphysische Grusel, das einem anfängt, oder den Alpenflug hast du erwähnt, oder dann auch so kafkaeske Szenen, wie das, er ist vom Amt aufgeboten, das ist einer, der sich beim Amt verirrt. Das ist so irgendwie, dann kommt so etwas Absurdes, so etwas Schwarzes über. Kann man sagen, dass er sich auch interessiert hat für das absurde Theater? Für das, er hat ja auch Theaterstück geschrieben, gell? Das ist,
aber für mich, das sind zwei Sachen. Weil ich bin nicht einverstanden mit dem schwarzen Humor. Ich finde nicht, dass in Mannis Lieder schwarzer Humor ist. Weil schwarzer Humor, das ist ja also vor allem sehr englisch. Und das ist immer etwas, das auch ein bisschen einen schockierenden Inhalt hat. Oder? Das ist fast ein bisschen an Grenzen vom guten Geschmack. Und es ist immer also recht brutal. Und so. Das ist für mich schwarzer Humor. Ja. Und ich finde Mannis Lieder auch das metaphysische Gruseln, das ist nicht etwas, was wirklich alle, oder ich muss so sagen, die zulassen, die haben kein metaphysisches Gruseln, wenn sie das hören. Nur der, der im Stuhl sitzt.
Ja, ja.
Der rennt davon. Wir rennen nicht davon, weil wir haben schon mehrmals im Spiegel gesehen, oder? Den Effekt. Und ja, das Lustige am Lied ist ja, dass er die Situation nimmt und aus dieser erschreckenden Situation macht, für den, der dort sitzt und die Serviette von sich reisst und davon rennt.
Ja,
das ist ja das Lustige am Lied.
Ja, 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 ja.
Und absurdes Theater auf alle Fälle, das sind wir alles schauen, was wir haben können schauen.
Ja,
das auf alle Fälle.
Ja.
Und man kann sagen, die Inspiration vom absurden Theater war, dass der Manni, der selber, er hat viel für das Theater geschrieben, aber meistens kurze Sachen, so einmal Situation oder ein Akter, und die sind alle immer, also die viele sind im Rumpelbuch abgedruckt. Und meine Tochter hat es übrigens aufgeführt, hat Regie geführt für Theaterabend mit diesen Theaterstücken. Also die, könnte man sagen, sie inspiriert.
Ja,
und
ja.
Auch, was er mit Jörg Wittenbach zusammen gemacht hat, auch.
Ja.
Anti-Opern und
ja, Sachen. Ja. Also da war er Zeitgenoss auch mit dem damaligen Theater, so einen gewissen Sinn.
Ja.
Kann man sagen, ja. Warum gibt es eigentlich keine Liebeslieder?
Also, Liebeslieder.
Also wirklich, ich meine, der Sidi ist ja auch ein Liebeslied, von dem Kauf von einer Brut oder dann die Heidi, die zwei Wände. Aber so eigentliche Liebeslieder gibt es nicht.
Es gibt nicht Liebeslieder.
Ja, ja, ja,
und zwar hat der Mann das mal analysiert. Das steht im Cambridge-Notizheft, weil er gefunden hat, man tut nicht aus Gefühl. Gefühl ergeben nicht Dichtung. Sondern Gefühl, von denen muss man Abstand nehmen, Distanz nehmen. Und wenn er sich ausgedrückt hat, zum Objekt machen und nachher darüber schreiben. Aber wenn einer so quasi oder eine quasi aus dem Affekt schreibt, dann kann das nicht Poesie geben.
Mhm.
Das war Mannis Meinung
dazu. Ja, ja,
und deshalb gibt es nicht direkte Liebeslieder. Also Heidi, wir wollen die beiden, das ist ein Sprachspiel, das ist es gar nicht.
Ja, 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 ja.
Und Heidi kann
ich ja, ja, ja. Ja, jetzt, wie muss man sich den Manni Matte vorstellen? So äußerlich. Wie hat er geredet, wie hat er sich bewegt? Was ist so deine Erinnerung an Manni? Wenn er jetzt reinkommt,
man hat den Manni gesehen im Film.
Ja.
Ja.
Aber im Film ist natürlich nie die
ja,
Realität.
Aber so hat er sich bewegt.
Hat er viel gelacht? Hat er viel geredet? Hat er, was ist es so im Alltag?
Also ich werde mehr so ein paar Sachen, kann ich ja sagen, dazu.
Ja, ja,
also einfach,
ja.
Das ist ja, nicht ja, persönlich. Ja. Also etwas, was der Manni nie hat wollen, ist, dass man ihn festlegt. Und für ihn ist das schon festgelegt, wenn er zum Kaffee, also von seinem Arbeitsplatz in Beiz ist, für einen Kaffee zu nehmen morgen, und kaum hat er die Tür auf, da haben sie schon die Espresso-Maschine losgelassen. Dann hat er sich festgelegt gefühlt. Weil er ist ein paar Mal heim und sagen, also ich wollte vielleicht gar nicht ein Espresso wollen. Ich wollte vielleicht etwas anderes wollen. Aber die legen mich fest, oder?
Ja,
ich muss
ja,
eben ein Espresso ja, ja, trinken. Und das ist jetzt nur so ein einfaches Beispiel. Aber
ja.
Das Gleiche war ja auch in seinem Leben, dass er gerne verschiedene Sachen gemacht hat. Er wäre nie gerne nur etwas gewesen. Er hat immer gerne verschiedene Sachen sein. Und nur wenn es dann ein bisschen viel geworden ist, dann ist es sich manchmal vorgekommen wie ein Wagen, wo fünf Rosse dran gespannt sind und alle ziehen in eine andere Richtung.
Mhm.
Aber meistens eigentlich hat er das gerne gehabt. Das ist so etwas Wichtiges. Und Das andere ist, dass wir einen sehr engen und guten Freundeskreis hatten. Von Freunden, die der Mann schon aus der Schulzeit und aus dem Quartier kennt hat. Und mit denen haben wir sehr viel Zeit verbracht. Und das ist ein wichtiger Teil. Also dort war der Mann sehr gesellig gewesen. Aber auf der anderen Seite war er sehr introvertiert gewesen, sehr zurückgezogen, sehr ängstlich darauf bedacht, dass er Zeit für sich hat, weil er hat ja Zeit hat zum Denken und zum Schreiben. Und das ist bei den vielen Sachen, die er eben gemacht hat, ist immer Gefahr gewesen, dass er für das nicht Zeit hat. Und das war ein Rechtsproblem gewesen.
Du hast auch die Familie von Mani noch kennengelernt, den Vater hast du kennengelernt, oder? Der Vater war auch Rechtsanwalt gewesen.
Ja.
Was war das für eine Familie gewesen? Deine Mutter war Holländerin gewesen.
Ja.
Die Mutter hast du nicht mehr kennengelernt, die ist ja ganz jung gestorben, gell? Der Vater hat ein gutes Verhältnis gehabt, oder?
Ja.
Ja. Der Großvater war bei der Eisenbahn gewesen, das wissen wir wegen der Lieder. Ja. Was hat er vom Vater übernommen, irgendwie?
Ist das so?
Was ist der Vater ein Vorbild gewesen? Ja, hat er irgendetwas, wo man kann sagen, das hat er vom Vater oder so? Also ja. Vater hat auch Dichter, glaube ich, oder so?
Also nicht Dichter, der hat Schüttelriemen gemacht.
Schüttelriemen? Ja,
Wortspiel eben.
Ja, eben, ja.
Ja.
Also der Vater war schon so ein Vorbild in einem gewissen Sinne. Der Umgang mit Sprache. Du hast so einen lustigen Schüttler im Gewissen, was der Vater gesagt hat.
Ja, was der Vater gesagt hat, aber nicht selber gemacht hat. Das ist, man gibt eine Milch und hat die Brei, bis sie die rechte Breite haben. Das ist aber etwas, was der Vater Matthias wirklich selber gemacht hat, man hat immer Sätze machen mit Wörtern. Hat er irgendein Wort gesagt und dann hat er geschaut, kann man mit dem einen Satz machen. Und eines ist kontinental. Einen Satz machen mit kontinental. Mhm. Und er hat natürlich am Schnellsteiner gehabt. Er kontinental abwärts entfliehen. Und der Mami hat ohne Schüttelreim gemacht, nämlich Jakob. Er hat ohne Schüttelreim gemacht, aber es geht so wie der Blitz da mit dem Charles, das ich jetzt wahrscheinlich mein Blatt nicht finde. Nein, aber ich kann es auch auswendig. Es pickelt. Es war auf einer Heifahrt, Jakob Stickelberger und Fritz Wittmer. Und nachher hat der Mann gesagt, jemand von euch beiden hat gesagt, ja, du kannst über uns kannst du keine Schüttelreim machen. Und nachher, eine halbe Stunde später, hat der Mann einen gehabt und der ist so gegangen. Es pickelt arg der Stickelberger, doch du, Fritz Wittmer, pickelst Ärger.
Super. Ja.
Jawohl.
Ja. Es klingt jetzt so ein bisschen eigentlich mit dem, was wir vom Mann so gehört haben, ist eigentlich fast erstaunlich, dass er eigentlich Jurist war. Rechtskonsulent von der Stadt Bern, und das sind ja, eigentlich hat man das Gefühl, das ist weiter weg von solchen Sachen. Hat er dann die, sozusagen das Juristische mit linker Hand gemacht, oder ist das voll auch ein Beruf gewesen, den er auch gern hatte?
Ja, ausgesprochen gern.
Ja, ja.
Er ist sehr gern Rechtskonsulent gewesen. Die Juristerei hat ihn interessiert.
Ja, ja.
Die Uni nicht,
ja.
Aber die Juristerei schon. Und er hat gefunden, dass das Rechtskonsulent sie, das sei eine Art, also überhaupt, das, also, ja, die Stelle, das ist eine Art EMA-Justizabteilung, hat er es genannt. Und seine Aufgabe war die Beratung vom Gemeinderat, wobei der Gemeinderat in der Stadt Bern die Exekutive ist. Und sein Rechtskonsulent heisst Rechtsberatung für den Gemeinderat. Aber das ist dann weit über das rausgegangen, hat auch für die anderen Direktionen müssen, Beratungen machen und Beratungen geben. Und auch für einzelne Leute haben wir Anfragen. Also, es ist mir immer, also es ist mir hinterdrein vorgekommen, wie so ein Anfang von einer Ombudsstelle. Weil auch Einzelleute, die irgendwie mit der Verwaltung nicht Schlag kamen, die sind nachher zum Mann gegangen. Und ich auch, ich bin mal zu einer Schneiderin im Keller von der Altstadt. Und nachher ist vor diesem Keller ist ein Container gestanden von der Strassenbauarbeiter. Die haben das dort abgestellt und man musste so ein bisschen klettern, um nachher die Stegen ab. Und unten habe ich so eine Bemerkung gemacht, es sei nicht mehr so gäbig zum Kommen. Dann hat die Frau gesagt, die Schneiderin hat gesagt, ja, das sei ganz unangenehm und sie wollte es mir so sagen, aber die haben nicht auf sie gehört. Aber sie haben gehört, bei der Stadt haben sie zu einem, zu dem können wir gehen und der verhelft. Der tut ihm dort zum Recht verhelfen. und dann haben sie eben so. Also sie hat nicht eine Kombination gemacht mit mir, aber ich hatte natürlich sehr Freude gehabt. Weil es sehr sinnvoll war. Also.
Jetzt sind wir so richtig angewärmt. Jetzt kommen wir zum Jahr 1960, gell? Joy. 1960 Grindelwald. Jetzt musst du ein bisschen
erzählen. Ja, aber etwas müssen wir auslassen. Das was? Geht so wahnsinnig schnell.
Ja, wieso? Jetzt ja, erzählst du, wenn ihr euch kennengelernt habt, oder? Das wollen wir doch wissen.
Ja, also in Grindelwald, ja. Ich habe dort einen Kurs genommen, einen Weiterbildungskurs für Sport.
Du warst Sektlehrerin, gell?
Ja.
Ja.
Für Sport, eben. Und der Mann war schon in Grindelwald.
Ja. Ja, irgendwo muss doch ein Funke gesprungen sein oder irgendetwas. Also du redest so, wie wenn du noch einmal eine Matratze gekauft hättest oder so. Ja,
also, ja.
Ja.
Warum eine Matratze?
Ja, in diesem Zusammenhang kommt sie mir jetzt halt auf Matratze. Ja, nein, komm, erzähl mir. Wann hast du das erste Mal gesehen? Und was ist dir wieder?
Aber das erste Mal habe ich in irgendeiner Stadt Bern gesehen.
Ja, aber irgendwo hast du dich doch verliebt in ihn. Oder hast du dich nicht verliebt?
Ja, aber das ist nicht das Thema hier.
Mal.
Also, Lehre kennen, wo er mich angeholt hat, war auf der Abfahrt von der kleinen Scheidegg nach Grindelwald hat das Bärli gehalten bei der Station Brandegg. Und dort ist der Mann gestanden mit anderen, mit eben von dem Freundeskreis, den ich erwähnt habe. Und nachher hat mein Bärli gehalten. Ja, dann hat er mich gesehen und ist gekommen und gesagt, ich soll das Fenster runterlassen. Und dann hat er gesagt, ja, eben, ob wir am Abend ausgehen. So. Sehr banal gewesen.
Also, das sind wir ausgegangen.
So Mann. Ist es dann zumal noch zu und her gegangen.
Ja, ja.
Heute würde man vielleicht zimseln, oder?
Ja.
Dann hat man es noch so.
Wir sind dann tanzen, oder?
Ja.
Ja.
Aber der Mann
hat
sonst nie
tanzen. Hat er gut tanzen?
Wie?
Hat er nicht gut können tanzen?
Nicht besonders, nicht.
Nicht besonders. Du? Nicht besonders. Du hast gut können?
Auf alle Fälle.
Ja. ja, also da habt ihr euch, also das Grindelwald habt ihr euch kennengelernt, aber das ist ja dann irgendwie weitergegangen dann nach Grindelwald. Also.
Ja, es ist ganz schlimm weitergegangen, weil wir haben dann das erste Rendezvous abgemacht in Bern, im Mövenpick, beim Bahnhof. Und der Manni ist krankhaft pünktlich und ich bin krankhaft pünktlich. Und das wäre ja eigentlich extrem gäbig. Aber am erste Runde, ich war dann noch im Wetterkind eine Lehrerin und ich hatte meine Dösche in der Garage für eine Reparatur. Und wollte das holen, um auf Bern zu fahren, rechtzeitig, für pünktlich zu sein natürlich. Und nachher war der Dösche nicht fertig, die Reparatur, und ich musste dort warten. Ich war eine Stunde spät in Bern und war überzeugt, der Mann sei gegangen, aber er hat gewartet.
Irgendwo habe ich gehört, dass ich da mal ins Güllloch habe gehört.
Ja, also, aber das, das, auch das nicht gehört nicht daher. Ja. Aber das stimmt.
Das stimmt, ja. Das ist ein bisschen unangenehm.
Furchtbar.
Ja, ja.
Vor allem ist alles, alles Schulheft, so alles.
Ja, ja. Ja, ja.
Alles.
Ja, ja. Also, aber eben dann hat sich das allmählich, dann sind ihr euch vertraut geworden, dann sind ihr 3 Jahre verlobt gewesen, gell?
Hä? Ja. Das habe ich nicht gewusst.
Nein. Ja, ihr habt ja 1963 dann geheiratet, oder?
Also ja, dann sind wir auch 3 Jahre verlobt gewesen.
Nein.
Nein. Zuerst haben wir sie überhaupt müssen lernen kennen.
Aha.
60 haben wir uns lernen kennen.
Ja.
Ja, das war unglaublich schnell.
Verlobt haben wir euch nie, oder?
Mo.
Wann haben wir das verlobt?
Oktober 62.
62.
Ja, das war ein wahnsinniges Tempo. Und niemand hätte sich vorstellen, dass der Manni heiraten würde. Das war alles sehr speziell. Der Manni ist nicht. Ja, er war nicht der Heirat-Typ, gar nicht.
Aber das ist dann eine Leistung von dir, dass
nein,
du ihn dazu gebracht hast, zu heiraten, oder?
Ich habe gar nicht probiert, dazu zu bringen. Ich war auch ganz erstaunt.
Ja?
Nein, das ist, es ist einfach, es ist erstaunlich gewesen, aber es ist so passiert und das ist gut. Aber das waren nicht 3 Jahre Verlobung, gewesen, ein halbes Jahr. Im März 63 haben wir geheiratet.
Also die Sibylle ist 64 auf
ja,
den Kopf.
Ja.
Also ihr habt nicht müssen.
Nein, überhaupt nicht. Das interessiert die Leute immer sehr. Aber es ist,
ja,
es ist nicht so.
Das hätte sein können.
Es ist nicht so.
Ja. Sag noch etwas über deine eigene Herkunft. Du bist eine halbe Engländerin.
Ja.
Gell?
Ja.
Sag etwas über das noch, wo du herkommst. Deine Mutter war eine Engländerin, oder?
Ja.
Ja. Und ja. Du hast eine Schwester?
Ja.
Die lebt noch?
Ja.
Und die Mutter ist was ist sie gewesen, für Beruf? Dolmetscherin?
Ja.
Dolmetscherin.
Übersetzerin.
Ja.
Lehrerin.
Und du hast eine ähnliche Erfahrung gemacht, jetzt mal ohne Witz, gell? Dass dein Vater ist ganz jung gestorben,
ja,
und der Mann und seine Mutter ist
ja
ganz jung gestorben.
Ja,
beide unter 17 oder 18
ja
sie sind.
Ja.
Also das ist etwas, was ich miteinander teilt
ja
habe.
Ja, wo wir auch viel darüber geredet haben.
Ja. Ja. Die Hochzeit war also am 30. März 1963. Wie war das so? Wo haben Sie geraten? Ich meine,
also,
erinnerst du dich an deine Hochzeit, oder? Das ist irgendwie, das haben wir noch. Ja. Ja,
ja, ich erinnere mich an meine
Hochzeit. Ja.
Und man hat ja auch Fotoalben.
Ja, ich kann nicht, natürlich. Ja, nur was du sagst, habe ich.
Ja, wir aber haben also ein Fotoalbum und es war so, dass wir eigentlich schon gar nicht mehr so richtig wollten heiraten mit weißem Kleid und Cutaway. Also eigentlich hat uns das, haben wir das dann auch, also Mannis Vater und meine Mutter zu lieb gemacht. Und dafür haben wir uns nachher gesagt, aber dafür nicht in Bellevue und nicht im Schweizerhof, sondern in Ostermundigen, in Beiz. Und das ist eigentlich total daneben gegangen. Aber wir haben das irgendwie, das ist für uns, wir wollten uns auch durchsetzen.
Aha.
Aber irgendwie ist es rührend im Rückblick. Aber es war okay gewesen.
Es war okay gewesen.
Ja,
ja, ja. Ihr habt nachher 2 Töchter gehabt, die Sibylle und die Merit, die ja Schauspielerin und Dramaturgin, der Regisseurin ist, Merit Matter. Und den Sohn, der Uli. Meine Mutter hat einmal am Franz Hohler in einem Interview gesagt, ich fühle mich eigentlich kaum je als Familienvater, ich finde mich immer mit einer gewissen Verwunderung als Familienvater. Das heisst, ist er ein schlechter Familienvater gewesen?
Nein, und ich finde das nein, überhaupt nicht. Aber hier sagt er für mich, dass ihm das nicht eine Last war.
Ja.
Es war ihm nicht eine Last, die Familie. Ich habe schon gesagt, der Manni war immer auf der Suche nach Zeit, sowieso auf der Suche nach Antwort auf all seine Fragen, aber auch immer auf der Suche nach Zeit, wo er konnte, auch für sich etwas machen konnte. Und die Familie mit diesen drei kleinen Kindern hat auch können, eine totale Last sein für ihn. Und ich finde, dieser Satz freut mich, dass er das so hat können sagen. Und das Interview mit dem Franz ist, das ist 71 oder 71 gewesen. Ja, das hat ja also durchaus Gültigkeit für sein Leben. Und ich bin da, sehr froh über diesen Satz. Und ich habe noch, vielleicht die, die in der Ausstellung waren, haben das gesehen. Aber ich habe es mitgenommen. Ich habe ein halbes Jahr nach dem Tod von Manni habe ich meine beiden Töchter, die waren dann 8 und 7, gebeten, dass sie aufschreiben, was sie noch wissen von ihrem Vater. Also wirklich lebendig wissen. Und das geht ja sehr schnell nachher verloren. Oder man kann sich noch dank der Foto an etwas erinnern, aber so die spontane Erinnerung, die verschwindet sehr schnell. Und Sibyl hat eine schwere Depression, das ist die Ältere, die hat eine Depression gehabt, nach dem Tod. Das war sehr traurig für mich, weil der Kinderarzt hat gefunden, sie müsse fort von den Heimen. Weil das bedrückt sie sehr, im Haus zu sein, bei mir, also wo der Vater war so, und Franz Hohler war dann gerade zu Besuch bei uns, und er hat Sibyl mitgenommen. Und nach, als sie wieder daheim war, also wir sind dann anschließend noch in die Frühlingsferien, und nach diesen Frühlingsferien war sie wieder daheim gewesen. Und dann habe ich die Kinder gefragt, dass sie etwas schreiben. Aber sie hätte nicht mögen. Aber Meret hat etwas geschrieben. Und das, was zeigt, einfach das Verhältnis zu den Kindern. Und das hat sie also dann einfach, das ist jetzt unkorrigiert, und ich euch das vorlesen. Leider seht ihr die Orthographiefehler nicht, das ist wunderbar. Also, Manni Matter ist die Überschrift. Er war sehr ungeduldig und sehr erklärerisch. Er war aber trotzdem Sport, aber wenn er warten musste, überlegte er es sich, ob er mitkommt. Er wanderte viel mit uns. Er war geschickt und hat ein Hirn. Er hat aber auch Klavierspielen. Aber ich übte nie mit ihm. Er schrie mich immer an. Er hatte immer die rechte Hand im Mantelsack. Aber Nerven hatte er wie Mami auch keine. Und er konnte gut Geschichten erzählen. Aber wenn wir streiten, legte er das Buch weg und wurde verrückt und schickte uns zu Bett.
Ja, also
das ist ein gutes Verhältnis.
Ja, das ist schön. Ja. Es ist ja, du bist ja weiterhin berufstätig gewesen, auch während der Ehe, gell?
Ja.
Das ist also, ist dann der Manni ja so eine Art Hausmann gewesen in dem Fall?
Nein, also ganz und gar nicht. Und der Manni ist auch sehr verwöhnt gewesen, weil bei ihm daheim ist, die Mutter war ja gestorben, mein Schwiegervater, den ich sehr, sehr gerne hatte, hat gearbeitet und sie hatte eine Haushälterin. Und so war der Manni eigentlich gewöhnt, dass er überhaupt nie etwas hat müssen machen daheim. Also die Wäsche war gewaschen, alles. Es war einfach alles gemacht. Und das war für ihn ein rechter Wechsel gewesen, natürlich nachher heiraten. Und mit mir und ich arbeite und so und all die Anforderungen, also das ist nicht einfach gewesen. Und was hast du wollen wissen? Excuse.
Ja,
Hausmann.
Ja, Hausmann.
Also Hausmann. Nein.
Du bist eine emanzipierte Frau avant la lettre gewesen, gell? Das
und,
ich
sagen. Ja, der Mann hat mich dann, bevor wir geheiratet Hey, hat er mir auch gesagt, er könnte die Schule H verbieten. Also er hat es ironisch gemeint. Aber das war dann noch so. Das war wirklich so.
Ja, ja.
Nach dem Eherecht hat der Mann können bestimmen, ob die Frau darf berufstätig sein oder nicht.
Aber das da wäre dann die Rechte gekommen, gell?
Ja, ja. Das wäre natürlich nicht gegangen. Aber Hausmann war er nicht. Er hat einfach gesagt, du hast nur eine Schule haben, aber so quasi daheim muss es
gelaufen. Ja,
so war es gewesen, aber er hat gleich für die Zeit viel mit den Kindern gemacht.
Ja, ja.
Aber ja,
also es
war
aber
so gewesen, aber das war so gewesen dann.
Es ist nicht ganz eine konfliktfreie Beziehung gewesen, gell?
Ja.
Es ist nicht ganz konfliktfrei und es gibt ja das wunderbare Gedicht, wo du vielleicht gleich vorlesest, ich habe dich schon gebeten drum und hast ja gesagt, nein und doch und so. Das ist nämlich in dem Cambridge Tagebuch, also vielleicht noch, müssen wir das noch sagen, 1968 ist die ganze Familie nach Cambridge gezogen, eine Zeit lang. Der Manni hat dort an seiner Habilitation gearbeitet, wo nachher aber nicht stand ist. Und ihr habt schon drei Kinder gehabt, sind dann zu Cambridge gesehen. Und da gibt es eben das Cambridger Notizheft, das er damals gemacht hat. Und in dem Cambridger Notizheft hat es ein ganz schönes Gedicht, das eigentlich über eure Ehe geht. Und, würdest du das vorlesen? Weil Berner Dialekt, du weißt es, wenn ich das würde, wäre das furchtbar.
Ja, ich lese es gerade vor. Die Habilitation, die hat er fertig gehabt. Er hat nur die Fußnoten, hat er noch sollen machen. Ja. Aber ich habe schon gesagt, er war nicht erpicht auf eine akademische Karriere, weil er nicht einverstanden war mit der Art von der Universität und dem System von der Universität. Und deshalb hat ihm die Motivation gefällt, sie den wirklich fertig zu machen. Sie ist ja gedruckt worden inzwischen.
Ja, ja, ja.
Also das lassen wir. Gut. Ich würde noch sagen, wir haben das erste Jahr haben wir besonders schwierig gefunden, der Manni und ich. Eben so Hausmann, also nein, einfach so verwöhnt von daheim und so.
Ja, ja.
Und ja, also das erste Jahr, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber das ist manchmal etwas. Und dann in Cambridge haben wir auch Auseinandersetzungen gehabt. Aber also, das heisst, wir sind doch jetzt schon ein Zeitchen zusammen und haben uns auch schon ein bisschen gewonnen daran. Doch wollen wir nicht Sprüche machen, seien wir ehrlich, wir können einander manchmal nicht ausstehen. Es gibt Pärchen, die laufen gäng Hand in Hand und schauen einander in die Augen dabei. Wir haben auf der Strasse manchmal so zusammen Krach, dass eins auf das Trottoir geht vis-à-vis. Zwar haben wir gelernt, dass wenn man einander so richtig wieder hat gesagt, wie dumm, wie unausstehlich man sei, wie blöd, man plötzlich muss lachen und weiss nicht warum. Und haben wir nicht nur Meientage und Liebesnächte verlebt miteinander, es hat uns noch nicht vom Stängeli geweiht, wenn es manchmal schon geluftet hat über das Land. Ja, wir sind schon ein Zeitchen zusammen. Und haben uns auch schon ein bisschen daran gewandert. Wir können uns von Krach zu Krach schon gern besser. Und du weißt, wo meine Hemmli sind.
Ja, ja. Nein, jetzt nicht mehr schon. Also,
das ist nicht fertig übrigens. Das sind alles so Entwürfe.
Ja, ja.
Aber ein schöner.
Aber es ist doch eigentlich eine schöne Momentaufnahme, oder? So, vielleicht nach 20 Jahren wäre es dann vielleicht anders gewesen, aber so ist es dann so auch noch vital gewesen, gell? So,
meinst du 20 Jahre nachher nicht
mehr? Weiss ich nicht. Ja, also, es gibt etwas, wo, du hast vorher gesagt, mit der Sehnsucht immer, sich abzuschotten und sich den Zwängen zu entledigen. Da gibt es einen schönen Text aus dem neuen Büchlein da, wo man da, glaube ich, auch kaufen kann draussen. Das heißt, lass mich ins Freie gehen, in Kleidern ohne bängenden Gürtel und Kragen, lass mich ins Freie gehen, abends oder auch morgens, wann immer ich im Gleichgewicht bin und deshalb ganz Sinne sein kann und ganz mich nach außen wenden, lass mich ins Freie gehen zu den konkreten Dingen in konkretem Licht, von konkretem Wind angeweht mit konkreten Gerüchen. Lass mich ins Freie gehen und dann heimkehren, dies zu beschreiben, was ich sah, was ich mir zeigte. Vielleicht bin ich es wert, dass ich sehe und zeige euch etwas. Also die Sehnsucht nach Befreiung, nach Freiheit ist ein starker Antrieb gewesen, wie ihm immer, oder?
Also ja, und das war 20, als er das geschrieben hat.
Ja.
Und in einem Brief an Fritz Widmer hat er geschrieben, von Cambridge aus, das werde ich schnell vorlesen, er hat in Cambridge war, 67, 68, hat er von der Stadt Bern eine Berufung bekommen, in die städtische Verwaltung zu gehen, für dort die ganze Vorschriftensammlung Ohr. Das hat nachher dann, also haben sie dann gemerkt, dass sie an im Heil haben nachher zum Rechtskonsulent gemacht. Aber angefangen hat er mit der Vorschriftensammlung und nachher hat er die Stelle angenommen und schrieb dann Fritz Widmer. So bin ich ab 1. Januar des nächsten Jahres ein richtiger Beamter. Stell dir vor, die Keiben fangen um 7:30 an zu bügeln. Und trotzdem, kannst du dir denken, dass ich mich irgendwie freier fühle, seit ich diesen Posten angenommen habe? Ich bin richtig froh, von der Uni wegzukommen. Komisch, aber es ist so. Und ich finde die Stelle interessant, weil hier ist die Freiheit, dass er sich jetzt nicht mehr zwischen Uni und sonst juristischem Beruf befindet, sondern er hat hier einen Entscheid gefällt, dass er die Juristerei so quasi zum Brotberuf macht.
Eine praktische Aufgabe, ja. Am 24. November 1972 ist der Mani Matter auf dem Weg zu einer Vorstellung in Rapperswil, bei einem Autounfall auf der Autobahn oberhalb von Kirchberg ums Leben kommen. Es gibt Text, gerade in dem neuen Band da wieder, wo eine Vorahnung vermuten, also zum Beispiel das Madrigal, der Unfall. Oder dann gibt es da einen Vers, wo heißt: Ja, dein Ungestüm, dein Lachen hat die Ewigkeit versucht, und sie schlug dich zu den Schwachen, die zu frühem Tod verflucht. Würdest du sagen, das ist so irgendeine Ahnung in einem gewissen Sinn, der frühe Tod?
Das ist immer der Fall, wenn jemand so jung stirbt oder einfach nicht zeitgemäß stirbt, der sucht man Vorahnungen. Also
ja, aber das ist ja wirklich ein Vers, wo...
Der Unfall, den du zitierst, das hat er schon in Cambridge angefangen mit dem Text. Und dort war der Unfall schon konzipiert gewesen. Also, ob man jetzt von dem kann schiessen drauf, was nachher 4 Jahre später passiert.
Ja, ja, aber der zu frühem Tod verflucht, das ist schon irgendwie... Ja, also, ich meine, es ist klar, im Nachhinein sieht es anders aus, aber es ist merkwürdig, dass er das so geschrieben hat. Ja, sag noch etwas zu dem Leben nach Mani. Du bist damals 37, hast drei Kinder gehabt, hast weiterleben müssen, wir haben einen Umzug geplant, gell noch? Wir wollen noch einander Skizügeln noch.
Ja.
Es war ein Programm mit dem Jakob Stickelberg und dem Fritz Widmer abgemacht gewesen. Wie bist du mit der Situation damals umgegangen?
Also es ist sowieso so, dass noch sehr viele Pläne bestanden haben. Das würde auch deinen Ahnungen ein bisschen widersprechen. Sie haben, der Manni und ich haben seine Notizhefte immer bearbeitet. Das heisst, Manni hat mir immer so quasi Hausaufgaben gegeben, dass ich so und so manche Seiten soll lesen aus diesen Notizen.
Er hat die Welle veröffentlicht.
Am Abend besprochen. Das hat dann nach Mannis Tod hat das Zudelheft gegeben. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nach dem Tod gemacht habe.
Ja.
Ja, das Leben ist weitergegangen.
Und das Programm mit dem Jakob Sickelberger?
Ist auch weitergegangen. Da bin ich auch mitgegangen. Es war ein sehr schönes Programm, das sie schon fertig aufgestellt hatten. Im ersten Teil hatten die Fritz, Jakob und Manni je einzeln Lieder gesungen. Die waren auch schon geschrieben, Mannis. Und im zweiten Teil war die Kriminalgeschichte. Und Fritz und Jakob haben das nachher unter sich aufgeteilt, Texte und Lieder, und haben das wunderbar gemacht.
Du bist nachher eigentlich in die Politik gegangen, und zwar ja, in einer Gruppierung, wo eigentlich auch der Manni dabei war, mindestens in der früheren Fassung. Er war ja politisch tätig bei dem Jungen Bern. Eine Gruppe von Leuten, die sozusagen gegen die erstarrten Fronten wollten auftreten, gegen Ideologien. Er hat ja auch eine Totalrevision, also Vorschläge für eine Totalrevision von der Bundesverfassung gemacht. Also er war sehr politisch auch engagiert gewesen. Er hat sich auch aufstellen für Wahlen. Du hast nachher nach seinem Tod eigentlich eine Karriere als Politikerin gemacht, kann man sagen. Du hast irgendwie auch ein bisschen mitgenommen, was er hat wollen in deine politische Karriere. So sind seine Gedanken, seine Pläne oder so.
Ja?
Ja.
Ja?
Ja. Ja, das ist gut. Ja? Ja. Gut. Gehen wir zum Thema Schweiz. Thema Schweiz, haben wir gesagt, sagen wir noch. Das ist ihm wichtig gewesen. Wir haben den Wilhelm Tell gehört vorher. Und hier in der Schweiz ist auch noch so ein schönes Ding, was heisst, hier in der Schweiz, da haben Politiker fast gern einen gesunden Schlaf, es ist der Lohn vom guten Gewissen, sie sind wirklich alle brav, denn sie glauben an die Regierung, die alles weiss und alles kann, darum sagen sie zu allem, was da kommt, gern nur ja. Also so eine Haltung zu der Schweiz, so ein bisschen zwischen Skepsis und auch ungenügend mit dem, was da ist, oder? Er hat eigentlich wollen, dass er sich entwickelt zu etwas Besserem, etwas, was ihm vorgeschwebt ist, oder? Es gibt ja so ein schönes Gedicht, Tradition, wo du mal gefunden hast, das ist genau, was er...
Du das vorlesen, das ist Hochdeutsch. Hey, jetzt ja. Nein,
ja, nein, ist gut.
Ich meine,
ja, ja.
Ist gut.
Ja, ja.
Nein, weil du es ausgelesen hast.
Ja, nein, das ist gut. Ja. Was unsere Väter schufen war, dass sie es schufen neu, bleiben wir später den Vätern treu, schaffen wir neu.
Ja.
Also, das ist eigentlich ein wunderbares Motto, oder? Das ist, und das war auch dein Motto, oder?
VV.
Eben, immerhin, ja.
Mütter.
Ja, ja, ja. Jetzt, nach 45 Jahren, ist ja immer noch der Erfolg von Manni ist immer noch da. Er war Vorbild für viele andere Liedermacher, auch für Rockmusiker, alle möglichen Leute. Er begeistert immer neue Generationen. Aber es wird immer deutlicher, dass er eigentlich mehr als ein Liedermacher war. Also gerade das neue Buch, das du rausgegeben hast mit deinen Töchtern zusammen, zeigt ihn eigentlich als einen viel umfassenderen Geist, als das, was in den Liedern zum Ausdruck kommt. Das
ja, ich finde halt, das ist nicht so. Das ist eigentlich... Wenn man sich wirklich interessieren für einen Mann, dann sind natürlich Zudelheft und das Rumpelbuch schon längstens da gewesen, und auch das Cambridge Notizheft. Und dort war schon völlig klar gewesen, dass der Mann sehr ein grosses Wissen hatte und eine Belesenheit und sich philosophisch und theologisch interessiert hat und so. Das war eigentlich alles der gewesen. Ja, aber man hat es wie nicht wahrgenommen. Und dann, das ist aus dem Nachlass. Das sind Sachen, die ich einfach transkribiert habe. Wir haben auch leider die Jahrzahlen, also nicht genau gehabt, deshalb haben wir auch keine hergeschrieben, aber das ist zum Teil das ist sehr kunterbunt. Und das ist eine Ergänzung. Zen ist eine Ergänzung zu Sudelheft und Rumpelbuch und Cambridge Notizheft.
Ja.
Aber dort wäre eigentlich alles schon enthalten gewesen. Aber die Leute haben Freude an der Chanson, das ist ja gut, das ist in Ordnung. Ja,
das
aber es ist
einfach.
Nicht wie, es war eigentlich immer da gewesen, aber plötzlich redet man auch von dem.
Ja.
Ja.
Also dank dir auch, weil du hast ja all diesen Jahren hast du ja auch viel dazu getan, dass der Mann ihn nicht in Vergessenheit geraten, oder?
Das stimmt nicht.
Stimmt das
ich
nicht?
Bin immer angegangen worden, dass ich etwas mache.
Ja.
Nicht hier komme ich, nicht noch das vom Mann veröffentlichen oder so. So war es also nicht gewesen.
Ja. Aber du hast Freude daran.
Ja, klar.
Und jetzt bei dem neuen Buch bist du auch Herausgeberin und hast das jetzt konzipiert und so, also du bist immer noch
tätig. Also Merit ist vor allem Herausgeberin.
Ja. Aber du hast es abgeschrieben. Kann sie nicht lesen, was sie geschrieben hat? Oder
ist das... Es ist sehr schwierig. Im Cambridge Notizheft haben wir abgedruckt, weil die Blätter
gesehen,
die
wir
selber
geschrieben. Es ist in dem Buch drin, ist ein wunderbares Geschichtli, was heisst Katzli auf dem Dach. Und wenn du jetzt nicht noch irgendetwas willst loswerden, was du noch willst sagen oder wo wir jetzt nicht gesagt haben oder wo wir noch erwähnen könnten, was noch wichtig wäre, dann könntest du uns vielleicht das Katzli auf dem Dach vorlesen. Es ist Berndeutsch.
Ja. Also, das Katzli auf dem Dach. Es war einst ein Katzli, dem seine Mutter hat Bussi geheissen und sein Vater der Maldi. Aber das weiss man ja bei Katzen nie so genau. Und an einem schönen Tag ist das Katzli auf die Dächer spazieren. Es hat sich in der Sonne gestreckt und geginnet, ist mit dem Schwanz um die Chemie herumgestrichen und hat hier und da mehr nur zum Spielen probiert ein Vögel zu fahren, wenn ihm eins über den Weg geflattert ist. Es war ein schöner Morgen gewesen, und das Katzli hat sich gefreut über das Leben und über die Welt. So ist es schließlich zu einer Stelle gekommen, wo die Dächer von der Häuserreihe sind zu Ende waren. Bis zum Dach des nächsten Haus war ein Zwischenraum von etwa 3 Meter gewesen. Ein Gass, wo die Häuser voneinander getrennt haben. Das Katzli hat munter, wie es war, Anlauf genommen und hat einen grossen Gump gemacht auf das andere Hausdach. Ganz knapp hat es übermögen. Doch als es sicher dann war, da hat es plötzlich Angst bekommen, hinten drin. Wie, wenn es jetzt nicht weit genug gumpet wäre? Wie, wenn sie die Gasse abgetrollt wäre? Es hat über den Rand ausgeschaut und hat gesehen, dass es tief runtergegangen ist, bis auf das Pflaster runter. Auf voll Schrecken hat es sich vorgestellt, wie das ausgesehen hat, wenn es mit gebrochenen Glittern dort unten wäre gelegen. Es hat ihm ganz geruset. Und es ist ganz still zum Chemie rauf an die Sonne liegen. Was aber Zeit geworden ist, für heim zu gehen und das Katzli langsam hat Hunger bekommen, da ist es in meinen Sinn gekommen, dass es jetzt wieder auf die andere Seite vom Gästli über sollte. Und über das Gumpen hat es sich nicht mehr getraut. Es hat ein Dachfenster gesucht, um durch das Haus runterzusteigen. Alle waren zu. Es hat über den Rand ausgeschaut, ob es nicht könnte runterklettern. Unmöglich. Da hat es sich langsam anfangen Sorgen machen. Die Sonne hat sich hinter den Wolken versteckt. Das Katzli hat raufgeschaut und gesehen, dass es wollte regnen. Ganz verängstigend ist es auf dem Dachrand hin und her gelaufen und hat nicht ausgewusst, neu. Und wie kläglich, dass es auch gemiaut hat. Niemand hat es gehört. und niemand hat ihm helfen. Da hat das Katzli angefangen nachzudenken. Was soll ich auch machen? Jetzt denkt, jetzt bin ich auf dem Dach und will wieder rüber und kann auch nicht auf die Straße runter und weiss mir nicht zu helfen. Niemand kommt mich abholen. Was soll ich auch machen? Und gleich kommt es erst noch regnen. Plötzlich hat es eine Idee gehabt. Das Katzli hat sich zu mir gewendet. Wie kannst du auch solche blöde Geschichten erzählen? Hat es zu mir gesagt. Geschichten, wo Katzen auf den Dächern oben bleiben und sich nicht wissen zu helfen. Das ist dann wirklich nicht nett von dir. Jetzt tust du die Geschichte sofort abändern. Dort, was heisst, ich sei zu der Stelle gekommen, wo es einen Zwischenraum hatte, von 3 Metern zum nächsten Haus. Dort sagst du, ich sei umgekehrt und sei gemütlich wieder gegen Heizu. Sofort. Aber dann wäre ja die Geschichte doch gar nicht interessant, habe ich ihm zur Antwort gegeben. Eine solche Geschichte wird ja kein Mensch lesen. Du liessest mich auf diesem Dach oben verhungern, nur damit du eine interessante Geschichte erzählst. Oder liessest mich sogar in die Gasse runterfallen. Du bist mir noch einer. Schäm dich. Da musste ich ein bisschen beigeben. Als das Katzli zu dieser Stelle kam, wo ich in den Zwischenraum von 3 Metern vom nächsten Hausdach trennt habe, ist es umgekehrt und ist gemütlich wieder heimzu. So.
Gesprächspartnerin. Aber ich glaube, wir haben doch einige schöne Sachen jetzt erfahren über den Mani Matter und die vielen Krache, die ihr miteinander
gehabt. Du verstehst, gell?
Ja. Also wir haben ein bisschen die menschliche Seite auch von Mani Matter kennengelernt und ein bisschen gespürt, wer hinter diesen Liedern stand. Und das hast du wunderbar gemacht. Also ich danke dir. Auch im Namen vom Publikum, was sicher eine grosse Freude hatte. Und ich möchte dem Publikum einfach sagen, dass am 28. November, Joy Matter hat es bereits erwähnt, der Walter Matthias Diggelmann das Thema wird sein und Clara Obermüller, die ebenfalls eben die Gemahlin von Walter Matthias Diggelmann war, wird dann da sitzen und über den Walter Matthias Diggelmann reden. Also ich danke ganz, ganz herzlich und danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind heute Abend und mit uns zusammen uns an meine Mutter erinnern können.